Guten Morgen. Wir sind heute am vierten Sonntag unserer Predigtserie Gewohnheiten, geistliche Übungen unter der Lupe. Am ersten Sonntag dieser Predigtserie hat Tobias gepredigt über die Gewohnheit zu dienen. Den zweiten Sonntag hat dann Franz gepredigt über die Täufer, besonders auch über die Täufer in Steyr und ihre Gewohnheit, Jesus zu hören und dann auch zu folgen. Wer die Predigt nicht gehört hat und nachhören will, kann das gerne auf unserer Homepage machen. Die Adresse ist am Infozettel. Und letzte Woche hat dann wieder Tobias gepredigt, darüber sein Leben zu planen und wie wichtig es ist, die wichtigen, die großen Dinge zuerst zu planen, damit die einen Platz haben im Leben und nicht irgendwie dann auf dem Weg verloren gehen, während das Leben irgendwie so passiert. Und über eine dieser wichtigen Dinge, die geplant werden müssen, möchte ich heute sprechen. Und damit wir uns das besser merken, habe ich ein kleines Experiment mitgenommen und will das jetzt mit euch mal durchführen. Ich habe da so ein Rexglas besorgt und habe da verschiedene große Steine hineingegeben. Insgesamt sind 6 große Steine. Das steht so für ein Leben, wo man die wichtigen Dinge geplant hat und reingibt. Und wenn man so das Rexglas dann hat, dann geht es sich aus, dass man rundherum noch kleine Dinge reingibt, die vielleicht nicht so wichtig sind. Kann sein ein Zahnarzttermin oder was auch immer euch einfällt. Die schönen Dinge des Lebens, ein Friseurtermin ist vielleicht etwas angenehmer. Und dann habe ich noch viele ganz kleine Steine in Form von Sand mitgebracht. Und die kann man dann auch noch schön da reingießen. Es dauert ein bisschen lange mit dem Deckel da. Machen wir den runter, geht schneller. Und ihr könnt sehen, der Sand, der rieselt ganz rundherum schön hinein. Es geht ganz von allein, man braucht nur die Zeit. Ich habe auch noch ein zweites Rexglas mitgenommen. Und zum Zeitsparen ist das schon ein bisschen vorbereitet. Da habe ich als erster die gleiche Menge an Sand eingefüllt und danach die gleiche Menge an Kies. Und wenn man dann noch versucht, 6 große Steine hineinzugeben, dann geht sich das nimmer aus. Dann bleibt was übrig. Aber wenn man die als erster reingibt, dann teilen sich die kleinen, unwichtigeren Dinge rundherum auf. Wenn wir das aber vergessen, die großen Dinge zu planen, dann kann das sein, dass am Schluss irgendwas zu kurz kommt und nicht mehr Platz hat. Und über einen dieser Steine will ich heute sprechen. Und das ist ein Stein, der in vielen Leben heute nicht mehr wirklich Platz hat. Und wenn er Platz hat, traut man sich oft nicht einmal zuzugeben, dass er Platz hat, weil es peinlich ist, weil es in unserer Gesellschaft nicht modern ist, weil es aus der Mode gekommen ist. Und der Stein, über den ich heute sprechen möchte, heißt Ruhe. Wer gibt denn schon zu in der Öffentlichkeit und sagt, ich mache täglich mein Mittagsschläfchen, das gehört bei mir dazu. Das ist fast irgendwie, da wird man gleich als faul und unproduktiv abgestempelt. Oder man erzählt auch nicht, du, das Wochenende, ich habe einfach nichts gemacht. Das machen vielleicht noch Jugendliche, aber wenn man erwachsen ist, erzählt man das nicht mehr so, dass man ein ganzes Wochenende mal unproduktiv war und einfach überhaupt nichts zustande gebracht hat. Das ist irgendwie peinlich, das gibt man nicht zu, weil man ist ja wichtig und wenn man wichtig ist, ist man nie unproduktiv. Da leistet man immer was, die ganze Zeit. Tobi und ich, vor vielen, vielen Jahren waren wir mal frisch verheiratet und wir waren beide Vollzeit berufstätig und haben uns gedacht, wir putzen am Samstag unsere Wohnung, das ist ein guter Plan, da haben wir Zeit. Und ich bin dann samstags aufgestanden, habe gefrühstückt und habe begonnen, die Wohnung zu putzen, einen Raum nach dem anderen. Aber beim Schlafzimmer gab es Probleme. Das konnte ich nicht putzen, weil da drinnen lag mein Mann und hat sich ausgeruht und keinen Finger gerührt. Und er hat nur gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Sehr kräftig hat seine Ruhe auf mich nicht gewirkt. Zum Mittag war ich dann fertig mit dem Putzen, aber auch fertig mit den Nerven und der Tobi ist entspannt aufgestanden. Er ist bereit zum Putzen, aber es hat nichts mehr gegeben. Das habe ja alles ich schon erledigt. Und er hat mir nur gesagt, Er kann nicht einfach die Wohnung putzen, wenn er noch nicht entspannt ist. Er muss sich es erst entspannen. Und wenn er sich dann genug entspannt hat, dann ist er bereit zum Putzen. Und ich habe gesagt, ich kann mich nicht entspannen, wenn ich weiß, wie viel ich noch putzen muss. Ich kann mich erst entspannen, wenn die Arbeit erledigt ist. Wir haben uns dann eine Lösung überlegt, die für uns beide funktioniert hat. Wir haben einfach die Räume aufgeteilt. Jeder hat seine Räume bekommen. Ich habe geputzt und mich dann entspannt. Er hat entspannt und dann geputzt und keiner hat meckern dürfen. Und es ist sogar noch etwas Zeit am Samstag übrig geblieben, die wir dann noch gemeinsam auch verbringen haben können. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in deinem Leben ausschaut. Ob du dich fühlst, wie du wärst in einem Hamsterrad und es dreht sich immer dahin und du hast keine Zeit, es gibt keine Ruhe, keine Entspannung, vielleicht kurz einmal ein Verschnaufen und dann geht es weiter, weil deine Familie, dein Job, deine Freunde, immer irgendjemand da ist, der was von dir braucht. Und vielleicht gehörst du zu diesen Menschen, die die anderen von uns dann beneiden, die sagen, eigentlich, ich habe das relativ ausbalanciert, das mit Ruhe und Entspannen, das hat genauso seinen Platz wie das, dass ich tätig bin und was mache. Bei mir funktioniert das gut. Und es gibt vielleicht auch ein, zwei da herinnen, zu denen müsste man sagen, genug entspannt, auch Arbeit gehört zum erfüllten Leben. Es geht nicht nur das eine, es muss in einer Balance sein. Ich glaube, dass wir alle heute was lernen können. Und dazu möchte ich jetzt in Gottes Wort in die Bibel hineinschauen, was Gott dazu gesagt hat. Aber vorher möchte ich noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast und dass du als Schöpfer uns gut kennst und genau weißt, was gut für uns ist und dass du einen guten Plan für unser Leben hast und uns du den offenbaren willst. Sprich du heute durch dein Wort, durch die Bibel zu uns und lass es in unsere Herzen fallen und unser Leben verändern. Amen. So, wir schauen jetzt in die Bibel. Wer die Bibel dabei hat, schlagt es bitte auf. Heute ist es nicht schwierig zu finden. Wir fangen an bei 1. Mose, Kapitel 2. Das ist ganz am Anfang. Also bei mir ist es 2 Seiten nach dem Inhaltsverzeichnis. Das ist leicht zu finden. In 1. Mose, da wird die Schöpfung berichtet. Die Schöpfung in 7 Tagen. Erst am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und am ersten Tag schuf er das Licht. Und das erste Kapitel endet mit dem 6. Tag. Am 6. Tag hat Gott die Säugetiere gemacht, laut dem Bericht, und den Menschen. Und dann geht es in Kapitel 2, ab den Versen 1 bis 3 weiter. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. In Vers 2 heißt es, Gott vollendete sein Werk und ruhte aus. Wer jetzt ganz aufmerksam ist beim Lesen, sagt, das ist ja Widerspruch. Hat er jetzt was vollendet und gemacht oder hat er geruht? Passt ja nicht ganz zusammen. Ich habe über den Vers nachgedacht und ich würde sagen, oder ich sehe das jetzt so, ich verstehe den Vers so, Gott hat alles, was die ersten 6 Tage passiert ist, betrachtet, hat es angeschaut. Und es heißt auch im Ende vom ersten Kapitel, es war sehr gut. Die Pflanzen, die Tiere, des Menschen, es war sehr gut. Aber es war noch nicht vollendet. Eine wichtige Sache hat gefehlt, dass es vollendet war. Und es war Ruhe. Erst am 7. Tag, als die Ruhe zur Schöpfung dazu kam, war es vollendet, war es fertig. Und dieser Gedanke, der berührt, ich bin eher ein ruheloser Mensch, aber trotzdem berührt er ganz tief in meinem Inneren was, dieser Gedanke, erst mit Ruhe ist die Vollkommenheit der Schöpfung da gewesen. Und an den anderen Tagen heißt es immer, es wurde Abend, es wurde Morgen, der so und so fehlte Tag. Aber beim 7. Tag fehlt es, da steht, Gott segnete den Tag und heiligte ihn. Wenn wir in 2. Mose reinschauen in Kapitel 20, das ist ein bisschen weiter zum Blättern. Da erhält Mose die 10 Gebote, das sagt auch den meisten Leuten was, und auf steinernen Tafeln. Und die Juden und die Christen beide denken, die 10 Gebote sind eine Richtschnur für unser Leben. Und da heißt es in Vers 8, das 4. Gebot, denke an den Sabbat und heilige ihn. Also wir haben vorhin gehört, dass Gott bei der Schöpfung den Tag geheiligt hat. Und jetzt befiehlt er dem Menschen, diesen Tag auch zu heiligen. Was bedeutet es, heiligen, einen Tag heiligen? Vom Wort her bedeutet das Heilige etwas, das vom Gewöhnlichen getrennt ist. In Bezug auf den Sabbat oder den Ruhetag kann man sagen, ein Tag, der sich deutlich vom Alltag unterscheidet. Es ist kein Alltag, es ist ein besonderer Tag, er ist getrennt. Und in den folgenden Versen, kein Gebot wird in den 10 Geboten so ausführlich erklärt wie das Gebot um den Ruhetag, beschreibt Gott, 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Also nochmal, es geht heute nicht um Faulheit, es heißt, 6 Tage soll man auch arbeiten. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für deinen Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Interessant, ist mir aufgefallen, die Mütter werden nicht erwähnt, dass die nichts tun dürfen. Die dürfen wahrscheinlich schon noch kochen. Finde ich fast ein bisschen schade, dass das nicht extra drinnen steht. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Und am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Jetzt gibt es Diskussionen, ob man das jetzt an einem Samstag oder an einem Sonntag machen muss. Die Juden halten ja den Sabbat an einem Samstag. Die christliche Welt hat Sonntag für den Ruhetag. Das ist der Tag der Auferstehung von Jesus. Ich persönlich, ich habe jetzt natürlich mich viel mit dem auseinandergesetzt, mit dem Thema. Ich glaube, es ist egal, welcher Wochentag. Es ist auch egal, wenn es Sonntag ist für mich jetzt, wenn ich da vormittags predige, nicht auch unbedingt ein Ruhetag. Kann auch ein anderer Wochentag sein. Aber ich glaube, es geht Gott um ein Prinzip. Er hat uns geschaffen als Lebewesen, die auch eine Ruhepause brauchen und die das regelmäßig brauchen. Gott hat die Welt erschaffen, ganz ohne meine Hilfe. Das hat er geschafft, ohne meine Hilfe. Ich war nicht da. Und als der Mensch dann da war, was hat Gott gesagt am Anfang? Ruht sich aus, jetzt ist der Ruhetag, steht am Anfang, nicht die Arbeit. Irgendwie, glaube ich, hat Tobi instinktiv das mehr begriffen gehabt wie ich, wenn er mit Ruhe angefangen hat und nicht mit Arbeit. Ja? Ruhen im biblischen Sinn ist keine Belohnung für das, weil man so fleißig war, sondern es ist eine Pflicht. Ruhen ist auch keine Option, wenn man sagt, oh, jetzt bin ich halbwegs fertig, jetzt könnte ich mich mehr ausruhen. Ruhen ist eine Pflicht, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Gott hat den Ruhetag oder Ruhen als Prinzip für uns gemacht, damit wir nicht ausbrennen. Damit wir ein Leben lang energiegeladen sein können. Ruhen ist lebenswichtig, davon bin ich inzwischen überzeugt. Und ich werde dazu kurz später auch noch was sagen. Und es gibt keine Entschuldigung, um nicht zu ruhen. In der Bibel sagt Gott, dieses Ruhegebot gilt für alle, selbst für die Tiere. Die sollen nicht am Acker die Kühe pflügen. Das Ruhegebot gilt auch in der stressigen Phase deines Lebens, auch in der Erntezeit, wenn du Bauer bist, oder zu Weihnachten, wenn du im Einzelhandel tätig bist. Weil wir es genau dann brauchen. Zu ruhen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich übernehme damit Verantwortung für mich, aber auch für die Leute in meinem Umfeld, für meine Familie. Weil wenn ich nicht ruhe, dann wird mein Dank leer und dann kann ich nichts mehr geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ruhen. Ich glaube, dass Ruhen aus 3 Sachen besteht. Das Erste, was zum Ruhen dazugehört, ist, dass wir täglich ausreichend Ruhe haben. Das Zweite ist, wöchentlich Ruhetag zu haben. Und das Dritte ist, auch mehrmals jährlich mehrere Ruhetage, heutzutage oft Urlaub genannt, auch zu haben. Zum Ersten, zum täglichen Ruhen. Schlafforscher haben festgestellt, wenn man 17 Stunden am Stück munter ist, also das ist so 6 Uhr morgens aufstehen, dann ist es 23 Uhr abends. Also wenn man 17 Stunden am Stück munter ist, funktioniert das Gehirn so gut wie mit 0,5 Promille Alkohol. Ist man 24 Stunden am Stück munter, ist es wie über 1 Promille Alkohol. Ich finde den Gedanken jetzt ein bisschen beunruhigend, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht einen Unfall habe und ins Krankenhaus muss und die Ärzte schon sehr lange im Bereitschaftsdienst sind. Die sind dann alle, wie wenn schon ein bisschen angeschächert werden. Aber vielleicht hilft dann das Adrenalin. Die Katastrophe von Tschernobyl und auch die Explosion der Raumfahrt Challenger, beides Mal sind Fehlentscheidungen von Leuten vorausgegangen, die übermüdet waren, die schon zu lange am Stück munter waren, weil es in einer stressigen Situation war. Und jeder von uns weiß, wie gefährlich es ist, Auto zu fahren, wenn man übermüdet ist. Es ist wirklich lebenswichtig, ausreichend zu schlafen. In Studien haben sie festgestellt, dass Schüler, die um 15 Minuten länger schlafen, im Durchschnitt um 1 Grad bessere Note schreiben. Nur 15 Minuten mehr Schlaf. Unser Gehirn funktioniert nicht gut, wenn wir nicht genug geschlafen haben. Ich habe 3 Kinder, die sind zum Glück schon aus der anstrengendsten Schlafphase heraus für mich als Mutter, aber ich kann mich noch erinnern, wie das ist, wenn die Nächte unterbrochen werden, wenn man zu wenig Schlaf hat, wenn man sich nicht mehr fühlt wie ein ganzer Mensch. Und ich kann mich erinnern, dass ich gereizt war, dass ich schnell ausgeflippt bin, dass ich meine Kinder schnell geschimpft habe und dass ich nichts zustande gebracht habe. Ich und mein Umfeld, wir haben alle darunter gelitten, unter zu wenig Schlaf. Und deswegen ist, glaube ich, das Erste, was wir tun müssen, ausreichend zu schlafen. Jetzt haben wir gedacht, ich probiere jetzt kurz einmal eine Umfrage aus. Der Mensch soll durchschnittlich 8 Stunden schlafen, sagen uns die Wissenschaftler. Der Durchschnitt brauchen wir 8 Stunden Schlaf. Wer von euch schlaft 8 Stunden oder mehr? Hand hoch. Okay, sagen wir mal 8 Stunden oder mehr, ich würde sagen ein Viertel vielleicht. Wer schlaft zwischen 7 und 8 Stunden? Okay, auch circa ein Viertel. Und wer schlaft unter 7 Stunden? Der Großteil. Das heißt, der Durchschnitt gilt nicht für uns. Der Durchschnitt ist da draußen. Wir sind unterm Durchschnitt. Wir brauchen weniger. Oder heißt es, wir haben da jetzt ein Schlafdefizit von weiß ich nicht wie vielen 100 Stunden hier sitzen? Es ist gut, ausreichend zu schlafen. Und wenn wir schlafen, die Welt geht deswegen nicht unter. Und wie wir gesehen haben, Schüler, die 15 Minuten länger schlafen, bringen eine bessere Leistung. Die haben 15 Minuten weniger gelernt. Und trotzdem sind sie besser. Etwas, was ich für mein Leben als Prinzip der Ruhe noch brauche, ist, dass ich täglich Zeit habe, die ich mit Gott verbringe. Das ist für mich, das gibt mir Ruhe in mein Leben. Das ist wie ein Anker, der mich am Boden verankert. Ein Kompass, der mich ausrichtet auf das, was wichtig ist. In der Glaraming, wo meine Tochter in die Schule geht, sind die verrückt und fangen irrsinnig bald mit der Schule an. Das heißt, die Lilo muss um 6 Uhr aufstehen. Aber ich will alleine haben meine Zeit mit Gott. Das heißt, mein Wecker läutet um 5.30 Uhr. Aber das ist mir so wert, diese halbe Stunde, die ich noch allein haben kann, dass ich auch bereit bin, abends ein bisschen früher ins Bett zu gehen, weil ich weiß, wie sehr ich das brauche. Ich rede immer wieder auch mit Leuten, die mir nachher sagen, ihnen geht es gerade nicht so gut, es läuft emotional nicht, es passt anders nicht. Und wenn ich sie dann frage, und wie geht es dir mit deiner Zeit mit Gott, sagen sie, na, für das haben sie keine Zeit, da ist nicht mehr Platz im Leben. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich keinen Platz hätte oder wenn ich mir nicht die Zeit nehmen würde, würde es mir auch nicht gut gehen. Ich glaube, dass wir das brauchen, weil das bringt Ruhe in unser Leben hinein, das bringt Stabilität und Sicherheit. Also mein Rezept und ich glaube auch das Rezept für jeden von uns ist, ausreichend zu schlafen täglich und täglich eine Zeit auch mit Gott zu haben. Nun möchte ich über wöchentliche Ruhetage oder Sabbat, wie es die Bibel nennt, sprechen, wobei ich betonen möchte, es geht mir da jetzt nicht um genau einen Samstag oder Sonntag, wie ich vorher schon gesagt habe. Wir Christen sagen, wir sind die Jünger von Jesus, wir wollen ihm nachfolgen, das tun, was er getan hat. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, was Jesus am Sabbat gemacht hat. Wir wissen, er war Jude. Deswegen ist es anzunehmen, dass er auch in der jüdischen Tradition gelebt hat, dass er in der Synagoge war am Sabbat. Andererseits wissen wir aber auch, dass Jesus am Sabbat Kranke geheilt hat, was ihm die Pharisäer, damals die Gelehrten in der Bibel, in der Heiligen Schrift, in der Tora, verboten haben. Also er hat einerseits das Prinzip der Ruhe schon gehalten, aber er hat nicht so starr gehalten, wie es damals die Gesetzeslehrer gefordert haben. Und eine Sache wissen wir auch, weil die steht immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in Lukas 5, Vers 16, den Vers möchte ich euch auch vorlesen. Lukas 5, Vers 16. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Immer wieder ist Jesus an Orte gegangen, wo er alleine war, wo er sich erholen hat können, wo keine Groupies ihm nachgelaufen sind und Brot brauchten oder Heilung. Er war der Retter der Welt. Es waren Menschen, die haben auf ihn gewartet, die haben ihn dringend gebraucht. Und trotzdem hat er gesagt, ich mache eine Pause, ich brauche die Pause. Er als Retter der Welt hat sich an einsame Orte zurückgezogen, in die Wüste, wo er nicht zufällig einen Bekannten treffen hat können, maximal einen Skorpion oder so. Und kein Handy, keine Fotos von Skorpionen, die er auf Facebook hochgeladen hat, Selfies mit Schlangen im Hintergrund. Einfach nur er alleine mit dem Vater. Und ich glaube, dass wir, wenn Jesus das brauchte, wir doch erst recht das auch brauchen. Wir müssen nicht die Welt retten, aber trotzdem brauchen wir Pausen. Und trotzdem brauchen wir mal vielleicht einen ganzen Ruhetag am Stück. Gott hat gewusst, wie wir funktionieren und hat deswegen fix für uns jeden siebten Tag oder circa jeden siebten Tag für uns ist Ruhetag eingeplant. Und nicht als Belohnung, sondern als Pflicht. Ich habe mich jetzt mehr mit Ruhe beschäftigt und ich muss euch sagen, das mit dem Ruhetag funktioniert in meinem und im Tobi seinem Leben noch nicht wirklich gut. Wir werden uns da jetzt mal hinsitzen müssen und ein ernstes Gespräch führen, wie wir in Zukunft auch den letzten Stein in unser Glas noch reinkriegen. Ja. Was darf man jetzt an einem Sabbat oder an einem Ruhetag machen? Ich glaube, so ein Ruhetag sollte drei Dinge beinhalten. Da habe ich eine Folie sogar für euch vorbereitet. Erstens. Erholung für den Körper. Manchmal ist das Geistlichste, was man machen kann, sich hinzulegen und zu schlafen. Das ist manchmal wirklich das, was an erster Stelle steht. Wenn man ausgebrannt ist, ausgelaugt, ein Ruhetag sollte auch Erholung für den Körper beinhalten. Zweitens sollte ein Ruhetag, ein Sabbat, eine Erbauung für den Geist beinhalten. Wenn Sonntag dein Ruhetag ist, bietet sich ein Gottesdienst natürlich sehr an, möchte ich da ein bisschen Werbung machen, geht es in Gottesdienst. Etwas, was unser Geist, was unsere Verbindung mit Gott einfach erbaut, wo wir daraus gestärkt werden. Und drittens, eine Erfrischung für die Seele, für die Psyche, für die Gefühle. Was tut dir gut? Wenn du vom Beruf Holzhacker bist, dann würde ich nicht empfehlen, Holz zu hacken. Wenn es dir aber Spaß macht, Holz zu hacken und es nicht dein Beruf ist, kannst du gerne auch Holz hacken, so viel du willst, wenn du danach den Stoß siehst und das tut dir gut. Oder du machst Sport. Für andere wäre Sport keine Erfrischung der Seele. Für die ist es vielleicht eher, wenn man sich hinsitzt und strickt oder ein Buch liest oder was auch immer. Etwas, das ist ganz individuell, etwas, was dir gut tut und dich wieder auflädt. Das Beste, was du der Welt schenken kannst, was du deiner Familie schenken kannst, deiner Gemeinde, deinem Job, ist nicht mehr Zeit, sondern es ist, dass du in der Zeit, die du schenkst, energiegeladen, aufgefüllt, erholt, ermutigend bist. Und das geschieht nur, wenn du ausreichend ruhst. Ich habe gelesen von einer Studie, dass an Kinder gefragt waren, was ist das, was ihr euch am meisten von euren Eltern wünscht? Das war nicht mehr Zeit, sondern es war, dass Mama und Papa ausgeschlafen sind und nicht gestresst. Dass die Zeit, die man schenkt, auch wirklich qualitativ wertvoll ist. Die Juden haben um ihren Sabbat ein großes Regelwerk gebaut, damit sie das Gebot ja nicht brechen können. So weit, dass Jesus sogar gesagt hatte, nicht der Mensch ist dazu gemacht, um dem Sabbat zu dienen, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Der Sabbat ist ein Geschenk an den Menschen, damit man sich erholen kann. Aber es gibt etwas, das ich von den Juden habe lernen dürfen in diesem Hinblick, und das ist, inzwischen stelle ich mir die Ruhe vor wie einen Garten. Ich habe euch verschiedene Gartenbilder mitgenommen. Das erste bitte, so ein Blumengarten. Wenn ich das sehe, ich setze mich, wenn der Sessel ein bisschen bequemer ausschaut, vielleicht gleich gern hin mit einem Buch und würde lesen. Für die, denen das vielleicht ein bisschen zu feminin ist, gibt es einen anderen Garten. Der hat dem Tobi gut gefallen, da muss man nicht Rosen mähen bei dem Garten. Und für die, die gute Augen haben, der Sekt steht schon am Tisch. Es gibt noch einen dritten Garten, das ist für die sehr strukturierten und aufgeräumten. Da ist alles ganz aufgeräumt, alles hat seinen Platz. Der ist so aufgeräumt, das ist sogar Kunst draußen, der verändert sich nie. Und für die, die sagen, nein, das ist mir zu unnatürlich, ich will einen natürlicheren Garten, habe ich nur einen vierten, da ist mehr, die Natur darf tun, was sie will, fast. Gut, vielleicht ein Überblick über alle vier Gärten, genau. Ich weiß jetzt nicht, welcher dieser vier Gärten dich am meisten anspricht. Wenn ich das sehe, mich ladet das fast ein, mich hinzusetzen und zu entspannen und auszuruhen, wenn ich so einen Garten sehe. Aber diese vier Gärten haben alle eine Sache gemeinsam, so unterschiedlich sie sind. Fällt es euch auf? Nein, sie haben einen Zaun. Man zäunt den Garten, den man liebevoll angelegt hat, ein, damit nicht jeder Hund, der vorbeiläuft, sein Häufchen da reinmacht. Damit nicht jeder, dem der Garten so gut gefällt, sich einfach da uneingeladen hinsetzt und entspannt, weil das ist dein Garten. Und ich glaube, unsere Ruhe soll sowas sein wie ein Garten. Und die soll man einzäunen, damit nicht jeder Hund daherkommen kann und in deine Ruhe ein Häufchen reinmacht. Und nicht irgendjemand ungebeten sich in deiner Ruhe sich breit macht. Ich glaube, wir müssen unsere Ruhe manchmal mehr verteidigen oder um unsere Ruhe mehr kämpfen. Und es ist vielleicht für jeden von uns auch anders. Vielleicht bedeutet es, dass ich sage, heute ist mein Ruhetag und ich gehe in Flugmodus beim Handy. Oder ich setze mich nicht einfach vor den Fernseher und zapp herum und habe das Gefühl, meine Zeit war verloren. Was ist das, was für dich Ruhe wirklich ausmacht? Und wo musst du da deine Grenzen setzen? Nicht zu starr, dass du dich wie in einem Gefängnis vorkommst, aber so, dass es ein geschützter Rahmen ist. Und weiters zum dritten Punkt, der Ruhe beinhalten soll, sollen wir natürlich auch jährlich unsere Ruhetage am Stück nehmen, einmal Urlaub nehmen, Auszeit nehmen. Gott hat die Welt ohne deine Hilfe erschaffen. Und Gott ist immer noch der Herr über diese Welt. Und auch wenn du dir mal Auszeit nimmst und ein paar Tage nicht da bist, dreht sich die Welt weiter. Deine Familie wird nicht zerbrechen und deine Firma wird deswegen auch nicht gleich zerbrechen. Wir können uns am Stück auch erholen und ausrasten. Und es ist nicht eine Option, es ist eine Pflicht. Gott hat es fix für uns eingeplant. In den 10 Geboten steht das Sabbatgebot, das Ruhegebot in einer Liste mit, du sollst nicht morden und du sollst nicht stehlen. Gott meint es wirklich ernst mit dem, du sollst ruhen. Und ich denke, das müssen wir wirklich verinnerlichen, weil es so unnatürlich in unserer Zeit oft schon geworden ist. Damit es praktisch wird, habe ich auf euren Infozettel, dieser blaue Zettel, ich habe ihn jetzt nicht eingesteckt, glaube ich, hinten für euch 3 Fragen mal aufgedruckt, die ich möchte, dass ihr für euch beantwortet. So schaut der aus. Da hinten unten, letztes Drittel. Erstens, frag dich mal ehrlich, wie voll ist dein Energietank? Wenn dein Tank halb voll ist, kommst du noch weit. Aber wenn du sagst, hey, da blinkt jetzt schon im Auto dieses Tanken, 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 ein Tank, der zu Ende gefahren wird und dann das Auto liegen bleibt, das kann sehr kostspielige Sache werden. Und wenn wir unseren Energietank in unserem Leben nicht beachten, kann es sein, dass wir ausbrennen und uns davon zu erholen, kann eine lange Zeit dauern. Und deswegen müssen wir Verantwortung für uns und für unsere Mitmenschen übernehmen. Die zweite Frage ist, gibt es Energieräuber in deinem Leben, die du reduzieren kannst? Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, ich schaue abends vor dem Bett gehen nicht einen Horrorfilm an, weil dann kann ich nicht so gut schlafen. Das ist nicht förderlich. Manche schlafen vielleicht dann recht gut. Ich vermeide es. Oder ein guter Teil der Jugendlichen wird im Schlaf inzwischen vom Handy unterbrochen wegen den Nachrichten und die wollen das absichtlich, damit sie nichts versäumen. Vielleicht ist es gut, das Handy in der Nacht auf lautlos zu haben, sodass man auch durchschlafen kann und nicht gleich auf jede Nachricht reagieren muss. Und das Dritte ist, frage dich, was füllt deinen Energietank auf? Das kann, wenn du Mutter bist, sein, dass du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Aber es kann auch sein, dass du mal Zeit ohne deine Kinder verbringst. Es kann sein, dass du einen Dambekraft hast mit dem Radl oder dass du dich hinsetzt mit einer Tasse Kaffee und nur aus dem Fenster schaust. Was ist das, was dir deinen Tank auffüllt? Und dann gibt es noch drei Schritte, die ich möchte, dass ihr eine Woche lang macht. Das ist meine Hausaufgabe für euch. Das erste ist, plane mal eine Woche lang ausreichend Schlaf ein. Eine Woche nur mal. Eigentlich heißt es, man soll was 21 Mal machen, dass es eine Gewohnheit wird. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich euch sage, 21 Tage genug schlafen, macht mir keiner mit. Aber wer sich's traut, darf es auch 21 Tage probieren. Ja? Zweitens, plane diese Woche jeden Tag Zeit mit Gott ein. 7 Tage in Folge. Und schau, ob dir das gut tut. Ob dir das auch so Ruhe in dein Leben bringt wie mir. Und drittens, überlege dir ein erholsames Ruhetagsmuster, falls du noch keines hast. So wie der Tobi und ich uns hinsetzen werden und darüber reden werden. Was soll in unserem Ruhetag drinnen sein? Was soll nicht drinnen sein? Was muss ich da ändern? Wie wäre der grobe Plan dafür? Weil wenn du das nicht planst, dann schaut dein Leben so aus. Und dann hat oft Ruhe nimmer Platz. Und irgendwann, wenn man jung ist, dann hält man noch relativ viel aus. Aber irgendwann wird man älter und merkt man, hey, ich habe jahrelang meinen Dank nicht beachtet und bin einfach immer am Minimum gefahren. Und irgendwann geht es einfach so nicht mehr weiter. Und deswegen sollen wir von Anfang an Verantwortung übernehmen und es so machen, wie es geplant ist. Ich brauche Ruhe. Du brauchst Ruhe. Du bist nicht die Ausnahme der Regel. Das ist so kurz noch meine Zusammenfassung für euch. Wenn wir ruhen, ist es auch eine Form der Anbetung. Weil wir sagen, Gott, du bist der Herr und du bist derjenige, der regiert. Und wenn ich mir meine Ruhe nehme, dann vertraue ich darauf, dass du der Herr bist und dass das du auch ohne mir schaffst, wenn ich da jetzt einmal mich hinlege und schlafe, wenn ich mir einen Tag nichts mache. Ich vertraue darauf, weil ich weiß, du bist der König und nicht ich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Ruhe uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du es uns auch vorgelebt hast, wie ein erfolgreiches Leben inklusive Ruhe ausschauen kann. Ich danke dir, dass du willst, dass unser Leben gelingt. Und du willst, dass wir energiegeladen, ermutigend, produktiv sein können. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können, dass du die besten Pläne für uns hast. Du bist unser Gott. Wir wollen dir folgen. Amen.